Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Einer der beliebtesten ETFs sind die Welt-ETF, der MSCI Welt-ETF. Und der herkömmliche hat ja rund 1600 Aktien. Und wenn man jetzt den vergleicht mit einem, der sehr hohe Ausschlüsse hat, das sind dann zum Beispiel die MSCI SRI ETFs, die fokussieren sich dann eben auf Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings. Und da sind dann nur noch 370 Aktien enthalten. Also das ist schon ein ziemlich großer Unterschied.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein Trendthema und immer wieder ein sehr beliebtes bei mir im Podcast ist nachhaltiges Investieren. Traditionelle Fondsmanager stellt dies allerdings vor einige Herausforderungen, wenn sie heute Nachhaltigkeitskriterien offensiv in ihren Investmentprozess integrieren. Wie das gelingen kann, das besprechen wir heute, aber wir wollen auch darüber reden, wie es im aktuellen Börsenumfeld mit der Werteentwicklung von nachhaltigen Investments ausschaut. Und wir machen noch einen kleinen Ausflug in das Thema ETFs, auch immer wieder ein gern genommenes Thema bei uns. Diesmal geht es ein bisschen um diese Themen-ETFs. Ich spreche darüber heute mit meiner Gesprächspartnerin Ariane Unertel. Ariane ist seit über 20 Jahren Fonds- und Dachfondsmanagerin und insgesamt seit über 15 Jahren bei unserem Partner DJE, also Dr. Jens Erhard Vermögensverwaltung, dem renommierten Vermögensverwalter hier aus dem Raum München. Die waren schon ein paar Mal bei uns zum Gast. Auch die Ariane war schon mal bei uns zu Gast. Du verwaltest inzwischen über 800 Millionen Euro. Das ist eine ganze Stange Geld, viel Verantwortung, viel Know-how. Und all das teilst du jetzt mit uns. Und darauf freue ich mich jetzt erstmal. Hallo Ariane, willkommen zurück im Podcast.
Ja, hallo, liebe Anne. Auch vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr.
Genau, es wird Zeit, dass wir mal wieder plaudern.
Ja,
weil ich glaube, unsere letzte Aufzeichnung ist ein Jahr her.
Oh? Ja, genau.
It's about time to do it again. Ariane, wir reden ja heute über Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt denn Nachhaltigkeit für dich in deinem privaten Umfeld? Spielt das eine Rolle?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke mal, ich bin, was Nachhaltigkeit anbelangt, absoluter Durchschnitt. Also ich schaue, dass ich regional einkaufe. Wir haben hier so einen Wochenmarkt, dass ich die Lebensmittel nicht verschwende und nicht wegwerfe, Plastikverpackungen vermeide, was ja nicht wirklich immer einfach ist. Seit Jahren beziehe ich Ökostrom und eben solche Dinge versuche ich da umzusetzen. Was ich so seit den letzten 2-3 Jahren mache, ich habe mir ein E-Bike zugelegt, aber ich fahre im Prinzip so gut wie alles mit dem Fahrrad, also in die Stadt, ins Büro, sind fast jetzt auch schon, immerhin 3000 Kilometer draufgekommen und lasse halt mein Auto so oft es geht einfach stehen.
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin der absolute Durchschnitt.
Naja, wenn ich das so höre, bin ich definitiv unterdurchschnittlich. Spoiler, ich besitze kein E-Bike. Ich habe gerade mein altes Fahrrad abgetreten an meine zukünftige Schwiegertochter und bin jetzt fahrradlos. So, also ich bin am Überlegen, ob ich mir auch so ein geiles E-Bike kaufe, muss ich gestehen, weil ich finde die gut. Ich könnte ja auch selbst jeden Tag mit dem Bike zur Arbeit fahren, habe ich mir auch schon überlegt.
Ja, der Vorteil ist, du kannst halt viel weitere Strecken damit zurücklegen. Das ist wirklich ein großer Vorteil, ja.
Ich hadere noch so ein bisschen damit. Das ist bei mir, Radfahren ist bei mir so ein bisschen wie Schwimmen. Ja, ich finde da immer die Idee gut, aber nicht so sehr die Praxis. Ich weiß es nicht, was es ist, was mich da nicht so umtreibt. Ich laufe dafür lieber. Ja, also so, ne, aber das ist zu weit, weil ich habe für ein Büro zu viel. Aber ich will mal sagen, also ich schleiche mich an deinen Standard bald mal heran.
So, ja, sehr
machen
gut.
Wir es mal so.
Sehr gut.
Genau. Aber es gibt ja, apropos Standard, es gibt ja seit ein paar Jahren eben diese Vorgaben seitens der EU, dass die Finanzströme, und das ist ja unser Thema, nachhaltiger zu gestalten sind. Und das trifft natürlich nicht nur Banken, sondern eben insbesondere auch euch Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter. Und eifrige Podcast-Hörerinnen wissen, der Oberbegriff, das Zauberwort heißt ESG, Environmental Social Governance, also Umwelt, Soziales und ja, Unternehmensführung, gute Unternehmensführung, definiert so ein bisschen den Standard für nachhaltiges Investieren. Jetzt wurde ja euer Haus 1974, ich habe extra nochmal nachgeguckt, von Dr. Jens Erhard gegründet, der ja auch heute immer noch bei euch aktiv ist. Ne? Ich habe ihn neulich auch mal persönlich getroffen. Der ist immer topfit und dann habe ich gedacht, er ist die Treppe hochgesprintet, dachte ich, hey, wenn ich mit 80 das noch so kann, dann finde ich das super. Aber ihr verwaltet heute über 16 Milliarden Euro und von Anbeginn wird ja seine Methode, die er konzipiert hat, diese FFM-Methode als Anlagestrategie umgesetzt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, um was es da geht.
Ja, das mache ich gerne. Also unsere FFM-Methode, unsere dreidimensionelle FFM-Methode ist im Prinzip unser Herzstück unserer Anlagephilosophie. Und wir sagen, dass eben ihr zufolge beeinflussen eben nicht nur die fundamentalen Kriterien wie die Gesamtbewertung und der Unternehmensanalyse, sondern es sind eben auch monetäre und markttechnische Indikatoren wichtig für die Kursentwicklungen. Ganz konkret zu den drei Faktoren, also FMM ist eben fundamental, monetär, markttechnisch, aber die Abkürzung. Und fundamentale Faktoren, die sind eben entscheidend für die langfristige Asset-Allokation. Und hier geht es eben um die Frage, wie sich die Konjunktur der weltweiten Volkswirtschaften entwickeln. Bewertet wird hier der Gesamtmarkt und Schwerpunkte sind hier die volkswirtschaftliche Analyse, aber auch eben, und das Zentralstück, unsere Unternehmensanalyse. Und so werden eben unsere Unternehmen oder die Unternehmen, die für uns in Frage kommen, nach fundamentalen Kennzahlen bewertet. Und das Ziel ist immer, besonders solide, bilanzstarke Unternehmen auszuwählen. Aber wir haben eben noch zwei andere Faktoren, die wir mit einbeziehen. Und zwar das eine sind die monetären Faktoren. Und mit einem monetären Blick auf die Indikatoren, das sind so Kriterien wie die Kreditvergabe der Banken, wie sind die aktuellen Zinsen, wie ist die Zinsentwicklung, das Geldmengenwachstum und die Überschussliquidität. Und daraus prognostizieren eben die Analysten die Liquiditätssituation und leiten damit eben das Potenzial für die Aktienmärkte ab. Das heißt eben hier in dem Bereich, das ist eher so mittelfristiger Ausblick, da wird eben die Frage beantwortet, wie viel Geld den Finanzmärkten überhaupt zur Verfügung steht, das dann eben auch in die Finanzmärkte oder in den Aktienmarkt eben fließen kann. Eine relativ kurzfristige Sicht, das sind dann eben die markttechnischen Faktoren, die wir auch bei unseren Investitionsentscheidungen berücksichtigen, weil es ist einfach so, der Anleger, der Professionelle als auch der Privatanleger, der reagiert emotional. Und vor diesem Hintergrund messen wir eben die Stimmung anhand zahlreicher Indikatoren und können eben daraus Rückschlüsse über mögliche Trendumkehren oder über Trendbestätigungen ziehen. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir anhand unserer Indikatoren sehen, dass wirklich alle extrem pessimistisch sind, was den Aktienmarkt anbelangt. Also wirklich denkt, die Welt geht jetzt unter. Wir hatten das ja schon 2008 oder auch bei Ausbruch der Pandemie 2020. Und da gibt es dann eben so Levels, also wenn die Stimmung schlecht ist, dann werden eben dann haben sich die Marktteilnehmer aus dem Markt rausgezogen. Das heißt, sie haben hohe Bargeldquoten und niedrige Aktienquoten. Und das gibt so ein paar Extrempunkte und das zeigt dann schon so, okay, das Schlimmste ist wohl, hat man wohl hinter sich und jetzt müsste, also man kann es natürlich nicht auf den Tag genau festlegen, aber jetzt müsste jetzt eigentlich eine Trendumkehr bevorstehen.
Einsetzen.
Genau. Und durch diese fundierten Analysen unserer FFM-Methode, da sind wir eben in der Lage oder sind wir der Meinung, dass wir in der Lage sind, konkrete Marktchancen von Unternehmen einzuschätzen und sie damit auch sehr gut zu beobachten.
Mhm. Ja, so ein bisschen die Value-Methode, die ja aus, die, mit der ich ja auch, wie immer sage, sozialisiert wurde, als ich bei Pioneer Investments, also heute Amundi noch tätig war. Und wo er wirklich auf Unternehmensebene schaut, was sind deren Aussichten. Aber im Gegensatz zu reinen Value-Investoren geht er her und guckt auch nochmal das monetäre Umfeld an, um zu einzuschätzen, wie fließt Kapital in die Märkte rein, um damit auch wieder was steigen kann. Und umgekehrt kurzfristig eben auch, ne, wo geht der Markt hin und vielleicht ist es doch nicht der gute Zeitpunkt für diesen Wert, weil eben das Umfeld regulatorisch und wie auch immer sich verändert hat. Also das ist ja auch eine erfolgreiche Methode, ne? Er macht das schon seit vielen Jahren, eure Fonds werden ja danach gemanagt. So, das hört sich jetzt aber nicht mal danach an, dass Nachhaltigkeit für euren Gründer eine große Rolle gespielt hat, weil da habe ich jetzt nichts von gehört. Wie sieht's denn damit aus?
Also, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also, was man sagen kann, ist, dass wir eigentlich bereits seit 2018 zu den Unterzeichnern der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen, kurz UN-PNI, gehören. Und das ist eben ein internationales Investorennetzwerk. Da sind über 1200 Unterzeichner aus allen Kontinenten, also nicht nur Europa, sondern weltweit. Und die haben insgesamt mehr als 80 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. Und wenn man diese Unterschrift leistet, dann, und das haben wir ja schon seit vier Jahren jetzt dazu verpflichtet, genau diese Kriterien bereits zu beachten. Also Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte bei allen Aktivitäten im Bereich unserer Asset-Management-Tätigkeiten eben zu beachten. Und es ist auch so, dass unsere Analysten, die führen ja um die 600 Gespräche mit den Unternehmenslenkern. Und da werden oder da wurden auch in der Vergangenheit immer wieder Fragen aus diesem Bereich natürlich gestellt. Und Nachhaltigkeitskriterien sind einfach Teil unseres Analyseprozesses, um qualitativ gut aufgestellte Unternehmen zu selektieren. Man muss sich ja vorstellen, dass Unternehmen mit Schwachstellen wie zu hohe Emissionen oder mangelnde Ressourceneffizienz oder Korruption oder auch Verstößen bei Arbeitsrechten, die können eben unserer Meinung nach keine attraktiven Investments darstellen. Aber es ist natürlich so, dass wir das Thema Nachhaltigkeit durch diese neue Bewegung, durch diese EU-Offenlegungsverordnung eben noch mehr in unseren Prozess integriert haben und hier auch Ressourcen aufgebaut haben.
Okay, das heißt, ein Stück weit habt ihr das eh gemacht, wenn ihr Unternehmen recherchiert habt und eben auch einzuschätzen, ob das ein Risikofaktor ist, wenn die nicht gut wirtschaften. Aber jetzt wird es eben ein zentraler Punkt, wo ihr genauer hinschaut, um zu sehen, dass es auch wirklich, dass ihr das mit offensiver mit integriert. Ne?
Richtig.
Welche Überlegungen sind denn da euch wichtig? Wie konntet ihr das in die Investmentphilosophie integrieren oder welche Fallstricke tun sich denn da eigentlich auch aus?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass unsere Investmentphilosophie, würde ich mal sagen, hat sich dadurch eben wenig verändert. Also unser Leitbild ist eben nach wie vor das verantwortungsvolle Investieren und eben diese Suche nach qualitativ hochwertigen Unternehmen. Aber um diesen neuen regulatorischen Anforderungen auch gerecht zu werden, da haben wir uns im Vorfeld sehr intensiv Gedanken gemacht, wie wir das Thema Nachhaltigkeit im Sinne auch unserer Anleger umsetzen können, damit wir eben nach außen hin auf jeden Fall Vertrauen schaffen, dass uns dieses Thema auch wirklich sehr am Herzen liegt. Und ein paar Beispiele, wie wir Nachhaltigkeit in unserem bestehenden Investmentprozess integriert haben, ist zum Beispiel, dass die Analysten bei der Analyse der Unternehmen einen eigenen ESG-Score jetzt vergeben. Das heißt, da fließt ein natürlich die Ergebnisse aus dem Gespräch mit den Unternehmenslenkern selbst, aber wir nutzen zusätzlich ein externes ESG-Rating eines sehr international renommierten Anbieters. Und das wird so zusammengefasst in einen ESG-Score und fließt dann praktisch mit in die Gesamtbewertung des Unternehmens mit ein. Es ist auch so, dass wir gesagt haben, dass wir bestimmte Branchen komplett ausschließen wollen. Beispiel konträre Waffen. Das sind ja sowas wie Streubomben oder dergleichen. Oder auch Unternehmen, die mehr als 5% in kontroverse Waffen erzielen. Aber wir haben noch ein paar mehr. Also es sind jetzt nur Beispiele, es sind so ein paar Ausschüsse, wo wir sagen, in diese Unternehmen wollen wir auf gar keinen Fall investieren. Was wir auch gemacht haben, wir haben letztes Jahr ein ESG-Gremium ins Leben gerufen. Da bin ich auch mit im Team. Das besteht überwiegend aus Analysten und Portfolio-Manager, aber auch aus dem Bereich Vertrieb. Also es ist praktisch Teil des Unternehmens. Und hier verfolgen wir halt weitere Gesetzesänderungen. Also das Thema ESG ist noch nicht am Ende und entwickelt sich immer weiter. Das heißt, da schauen wir, wie können wir diese neuen Änderungen in unseren, also wie wollen wir damit umgehen und wie können wir das praktisch umsetzen am besten. Mhm. Und was wir auch machen, ist, dass wenn wir Grenzen hinsichtlich unserer Ausschlüsse, also wenn Grenzen hinsichtlich unserer Ausschlüsse überschritten werden, also zum Beispiel hatten wir mal den Fall, dass unser ESG-Rating eben eine rote Warnung hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen eben angezeigt hat. Und dann läuft der Prozess im Prinzip so, dass der Analyst Kontakt mit dem Unternehmen aufnimmt und das Unternehmen muss dazu dann Stellung nehmen. Und mit diesem Ergebnis wägen wir eben ab, sind wir jetzt der Meinung, praktisch der Vorwurf ist gerechtfertigt oder nicht. Und wenn wir sagen, ja, es ist gerechtfertigt, dann würden wir das Unternehmen auch für Neukäufe sperren lassen und die bestehenden Bestände Interesse waren dann eben auch verkaufen. Und was wir auch gemacht haben,
Ja, gut, man kann ja nicht einfach alles auf einen Schlag verkaufen, ne? Das ist ja dann auch nicht zielführend, ne? Wenn der Kurs nicht passt oder so.
Nein, also wir wollen schon auch im Sinne unserer Anleger natürlich dann nicht gleich innerhalb der nächsten 24 Stunden verkaufen, sondern man hat dann auch genug Zeit, um dann den richtigen Zeitpunkt zu finden und das dann eben
auszusteigen.
Man nennt es ja dann immer Interesse warnt für den Anleger dann eben zu verkaufen.
Okay.
Und was wir auch gemacht haben, oder jüngst haben wir auch einen richtigen ESG-Manager eingestellt, der hat langjährige Erfahrung in dem Bereich, der kann nochmal unseren Investmentprozess durchleuchten, kann er nochmal neue Akzente setzen, auf was wir vielleicht auch noch nicht geachtet haben. Und der ist aber auch Analyst, zugleich Analyst und Portfolio-Manager. Und wir sehen eben dieses Thema Umsetzung, Nachhaltigkeit in den Investmentprozess der DJE als ein andauernder und dynamischer Prozess. Und ich denke auch, dass wir einfach einen sehr guten Anfang gemacht haben und der wird sich aber immer noch weiterentwickeln.
Ja, wird sich fortentwickeln. Also ihr seid da, würde ich mal sagen, recht pragmatisch geht ihr daran und habt es offensiv integriert in den Prozess, habt euch jetzt nochmal eine Expertise geholt, das kann man immer noch ein bisschen nachschärfen, weil es wird ja das Thema auch für die Branche bleiben. Und ihr wollt ja auch eure guten Titel weiterhin selektieren. Also seid ihr jetzt nicht so hardcore in die eine oder andere Richtung, aber es wird beachtet und es spielt eine wesentliche Rolle in euren Anlageentscheidungen.
Ja.
Jetzt hatte ich ja eingangs erzählt, dass du ja auch Dachfondsmanagerin bist. Mhm. Und was für Herausforderungen stellst du denn da fest? Ein Dachfonds managt, wie das Wort ja eben schon sagt, nach einer gewissen Zielrichtung vor und sag jetzt mal weltweit anlegen zum Beispiel und kauft aber nicht Einzeltitel, sondern andere Fonds hinein.
Richtig,
und da tun sich, glaube ich, ja dann nochmal ein bisschen mehr, eine größere Welt auf. Du musst ja auch mal genau wissen, was da drin ist, ne?
Richtig, ja. Es ist wirklich tatsächlich so, dass eigentlich kein Tag vergeht, an dem dich neue, nachhaltig geprägte Fonds aus dem Boden sprießen. Oder was auch ist, was wir ja auch gemacht haben, dass bestehende Fonds auf Nachhaltigkeit umgestellt wurden. Ich habe eine Morningstar-Statistik mir angeschaut. Also aktuell sind es rund 8000 Artikel 8 Fonds, also die Fonds, die eben so ökologisch und soziale investieren, also die Kriterien berücksichtigen, plus eben Ausschusskriterien haben und eben auch rund 1000 schon Artikel 9 Fonds, also die man ja auch als Impact-Fonds dann auch bezeichnet.
Oder
und das ändert sich wirklich täglich. Oder dunkelgrün, genau. Die sind ganz dunkelgrün, genau. Ja, Herausforderungen, sind schon einige auf uns zugekommen ist, man darf ja nicht vergessen, die Einteilung, ob ein Fonds jetzt Artikel 8 ist oder Artikel 9, also hellgrün oder dunkelgrün ist, das nimmt die Fondsgesellschaft selber vor. Und es gibt auch nicht die eine Methode, um seinen Fonds nachhaltig umzustellen, sondern es gibt ganz viele Konzepte, unterschiedliche Konzepte, bei denen in puncto Nachhaltigkeit, also es gibt zum Beispiel welche, da werden schlecht bewertete Unternehmen ausgeschlossen, und es gibt aber auch solche, bei denen nur Unternehmen ausgewählt, die führend im Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sind. Also es sind ganz unterschiedliche Konzepte. Und so ist es zwar so, dass die Kategorisierung 8 oder 9 ist schon hilfreich in einem ersten Schritt, weil sie mir so einen Anhaltspunkt gibt. Aber ich muss natürlich in einem weiteren Schritt genau prüfen, wie eben ESG-Kriterien in den Investmentprozess integriert werden. Also ich muss abfragen, also zusammen mit dem Fondsmanager, welche Ausschlusskriterien sind für den Fondsmanager relevant? Schließt er bestimmte Branchen aus? Schließt er bestimmte Länder aus? Oder kann er auch einen bestimmten Teil in Nicht-ESG-Unternehmen investieren? Solche Dinge.
Stelle ich mir relativ komplex vor, das Ganze.
Ja. Ja, es ist schon, also früher muss man nur in Anführungszeichen prüfen nach quantitativen, qualitativen Kriterien. Das ist jetzt einfach noch ein zusätzlicher Baustein, den wir mit abfragen können. Und bei der Auswahl eines nachhaltigen ETF zum Beispiel, da muss ich auch vorab prüfen, welche ESG-Benchmark wurde ausgewählt, weil eben, wie schon gesagt, Nachhaltigkeitsfilter eben dafür sorgen, dass bestimmte Sektoren, bestimmte Unternehmen eben über- und untergewichtet werden. Und es verändert sich einfach durch den unterschiedlichen Grad des Ausschlusses auch die Anzahl der Aktien in einem ETF zum Beispiel deutlich. Und dadurch verändert sich auch das Risikoprofil des ETFs. Wenn wir jetzt zum Beispiel, das ist ja einer der beliebtesten ETFs, sind die Welt-ETF, der MSCI Welt-ETF, und der herkömmliche hat ja rund 1600 Aktien. Und wenn man jetzt den vergleicht mit einem, der sehr hohe Ausschlüsse hat, das sind dann zum Beispiel die MSCI SRI ETFs, die fokussieren sich dann eben auf Unternehmen mit den höchsten ESG-Ratings, und da sind dann nur noch 370 Aktien enthalten. Also das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Also wie gesagt, man muss einfach genau reinschauen, was macht dieser Nachhaltigkeitsfilter mit dem Fonds. Oder eine weitere Herausforderung oder so ein bisschen falsch ist natürlich, die Fonds sind noch relativ jung. Also die sind, also ganz viele sind auch dieses Jahr erst neu aufgelegt worden. Manche gibt es irgendwie seit 3 Jahren. Da ist natürlich die Historie auch noch nicht so lang, um einzuschätzen, wie verhält er sich denn in Aufschwung- und in Abschwungphasen. Auch ist das Fondsvolumen teilweise noch sehr klein. Ich habe mal angeschaut, im Bereich Clean Energy, wenn ich jetzt nur die ETFs anschaue, da gibt es rund 16 ETFs derzeit. Und davon sind 3 nur größer als 100 Millionen. Und ich denke einfach auch, wenn die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten bei den Anlegern sehr groß ist, werden doch auch in Zukunft auch einige Fonds wieder vom Markt verschwinden. Also das ist einfach.
Da sprichst du jetzt ja eine Reihe von Sachen an. Also wir wollten ja auch ein bisschen über ETFs sprechen. Das heißt, du kaufst in deinen Dachfonds auch ETFs rein, wie auch aktive.
Ja.
Vielleicht bei den ETFs, ein guter Punkt ist, dass das, ich glaube, das vergisst man. Wenn man den MSCI World nimmt, den traditionellen, und den vergleicht mit einer nachhaltigen MSCI World Variante, die es ja gibt, dann hast du eigentlich eine ganz andere Zusammensetzung des Portfolios. Also 350 Titel versus 1600 ist schon ein Riesenunterschied.
Richtig.
Siehst du das in der Performance auch, dass sich das entsprechend positiv wie negativ niederschlägt?
Also das ist ja eigentlich immer so die große Sorge, dass durch die Einhaltung von ESG-Standards und vor allem durch die Einschränkung von Ausschlüssen dann das Investment in Universum zu stark eingeschränkt wird und dass das auch zulasten der Performance geht. Wenn natürlich in diesen Portfolios, wie dieses Jahr zum Beispiel Energiewerte oder auch gerade so dieses Thema konventionelle Waffen nicht enthalten sind, dann haben die natürlich dieses Jahr einen leichten Performance-Nachteil. Mhm. Das sind einfach gerade, also waren einfach dieses Jahr, das ist geschuldet natürlich dem schrecklichen Russland-Ukraine-Konflikt. Da haben natürlich dann diese Fonds mit diesen hohen Ausschüssen vielleicht einen Nachteil. Aber da kann man eigentlich nur sagen, dass, ja, wir hoffen ja alle, dass dieser Konflikt auch bald wieder gelöst wird. Wir wissen nicht wann, aber sollte der Konflikt auch wieder gelöst werden, dann werden auch diese Titel wieder uninteressanter und dann ist praktisch der Nachteil wieder aufgehoben. Mhm. Also.
Aber man sieht schon, dass dieses Jahr die ESG-Produkte nicht so gut laufen wie die traditionellen, sage ich jetzt mal. Und wie du sagst, das liegt eben daran leider an dem Krieg und dass eben Investoren dahin geht, wo das Geld ist. Und wenn du jetzt mehr Waffen verkaufen kannst und teure Energie, kohlenstoffhaltige oder wie auch, ja.
Ja.
Dann ist das eben aktuell der Trend und dann haben diese Fonds eine schlechtere Performance. Und ein wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, ist die Marktgröße von den Produkten, ne? Also wenn du einen Fonds hast, der hat 100 Millionen und du gehst als Dachfondsmanager rein, dann ist das ja für dich vielleicht, dann bewegst du ja wahrscheinlich den Markt für die Kurse für so einen ETF, wenn du mit einer größeren Summe reingehst und das Risiko, dass diese Fonds geschlossen werden, ist eben auch da, ne?
Ja, also wir haben uns immer die Grenze gesetzt, so 100 Millionen Größe, aber also kommt immer drauf an, also wir gehen auch drunter, aber unter 50 Millionen würden wir dann nicht gehen. Das heißt, ein paar gerade ganz neueren Ideen, sagen wir mal, die kommen dann für uns auch nicht in Frage. Das ist richtig. Mhm. Ja. Mhm.
Hast du bei aktiven Fonds, die du im Portfolio hast, vielleicht gesehen, dass die Transform, obwohl sie vielleicht gesagt haben, sie machen nachhaltig diese Transformation doch nicht geleistet haben?
Also es ist ja so, wir im DAFO-Bereich und auch im Bereich der Managed Depots haben wir eben schon Produkte, die wir auch Richtung Nachhaltigkeit umgestellt haben. Und da berücksichtigen wir eben auch Ausschlüsse. Das heißt, auch die Fonds, in die wir investieren, die sollten keine Unternehmen beinhalten, die eben Umsätze, zum Beispiel Containerwaffen, konventionelle Waffen, Tabak und auch gegen den UN Global Compact verstoßen. Und das es ist immer am besten, natürlich kann man sich das auch immer erklären lassen, aber wir nutzen eben den also der nennt sich MSCI ESG Manager, den nutzen wir, weil der macht es so, also man kann dadurch genau sehen, in welche Unternehmen oder wie hoch die Gewichtung genau unserer Ausschlüsse ist. Und wenn wir da zum Beispiel, na gut, konträre Waffen, das versteht sich eh von selber, aber zum Beispiel konventionelle Waffen eine relativ hohe Gewichtung haben, dann machen wir ja praktisch dasselbe, was auch unsere Aktienanalysten machen. Das heißt, wir sprechen mit dem Fondsmanager oder mit dem Vertriebsansprechpartner. Wir haben hier das hier rausgefunden. Habt ihr währenddessen vielleicht schon abgebaut oder habt ihr vor, abzubauen oder wollt ihr einfach drauf nicht verzichten? Weil es gibt auch Fondsmanager, die sehen das halt als wichtigen Investitionsbestandteil und dann ziehen wir halt die Konsequenz und sagen, okay, dann verkaufen wir den Fonds beziehungsweise würden diesen Fonds auch gar nicht selektieren. Und ich habe zum Beispiel auch mit einem, und deswegen glaube ich, haben wir wirklich auch indirekt, also jetzt nicht wir als D&E einzeln, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die auch Ausschlüsse berücksichtigen.
Ja.
Und ich merke schon, auch im Gespräch mit den Vertriebern, die sagen schon auch, dass es schon, oder wir merken auch, also es gibt da so einen Fonds, den mussten wir dann leider verkaufen, der hat aber mittlerweile auch umgestellt und diese Bereiche einfach weiter abgebaut und das sehen wir halt ganz gut, wenn wir diesen ESG-Manager nehmen, weil wir da genau sehen, was sie jetzt auch tatsächlich gemacht haben. Genau. Mhm.
Ja, interessant. Die wollen natürlich nicht auf Performance verzichten, würde ich jetzt mal sagen, weil die sehen natürlich kurzfristig auch die Trends und so weiter. Ich verstehe das jetzt mal als eine Frau mit einem Vertriebsherz, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen konträr. Also ihr seht schon, da gibt es einiges, was Ariane und ihre Kollegen und Kolleginnen da zu beachten haben. Es ist nicht so ganz einfach. Viele Gespräche, manchmal muss man sich auch von etwas, was man lieb gewonnen hat, dann trennen. Aber wie ich eben verstanden habe, macht ihr das verträglich. Das ist so ein bisschen der Punkt. Vielleicht noch abschließend zu dem Thema ETFs. Wir haben es ja eben schon anklingen lassen, dass auch den Clean, also Energy-Produkte oder Clean Energy erwähnt. Ihr nutzt also relativ häufig auch ETFs in euren Dachfonds. Das machen ja auch viele Profis, nicht nur Einzelanleger. Und es gibt ja tausende von nischigen Produkten, du hast es eben schon angesprochen. Was sind jetzt für euch die Kriterien? Du hast einmal gesagt, 100 Millionen Volumen guckt ihr drauf, wenn ihr einen ETF kauft, damit er nicht zu klein ist und die Gefahr läuft, dass er wieder verschwindet vom Markt. Gibt es auch vielleicht so ein, zwei Kriterien, die für euch ein Maßstab sind, wenn ihr einen ETF auswählt?
Naja, es ist so, also wir sehen schon auch wirklich, dass in den letzten 3 Jahren, dass vor allem eben bei unserem Thema jetzt ETFs eine Vielzahl von neuen Themen auf den Markt gekommen sind und auch zu richtigen Verkaufsschlagern geworden sind. Thema zum Beispiel Clean Energy.
Ja.
Wir selber erhalten uns die Option offen, in Themen zu investieren und legen uns auch keine festen Quoten auf. Wenn wir an einem Thema interessiert sind, dann schauen wir uns genau an, wie der Fonds dieses Thema umsetzt. Das heißt, in welche Branchen ist er denn investiert? Weil manchmal sind bestimmte Themen auch nicht so klar abgrenzbar. Also okay. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Consumer-Trendfonds, der hat eben zum Beispiel auch Aktien aus dem Bereich Video oder Computerspiele, wo man vielleicht nicht sofort dran denken würde. Okay. Und da müssen wir uns halt dann fragen, passt das in unsere aktuelle Allokation? Und was wir auch machen, wenn wir so einen Themenfonds oder wenn ich mir so einen Themenfonds anschaue, dann schaue ich mir auch erstmal auch mal die Top Ten des Fonds an. Also wenn es zum Beispiel die gleichen sind wie in einem Weltfonds oder in einem USA-Fonds, also wenn da wirklich so die etablierten Unternehmen enthalten sind oder Europafonds, dann ist halt die Frage, ob er mein Portfolio so gut diversifizieren kann.
Ja, ja.
Also das ist und schon auch
Klumpenrisiko,
wichtig. Richtig,
genau.
Und was wir natürlich auch schauen, das ist besonders auch bei den Technologiefonds der Fall, so wie hoch sind denn die Gewichtungen in den einzelnen Ländern? Also speziell Technologiefonds oder auch die Unterthemen davon, die sind also sehr hoch in USA gewichtet.
Mhm.
Es gibt aber auch manche Themen, da ist halt zum Beispiel China ganz, ganz hoch gewichtet und Japan. Und das muss ich halt einfach wissen, weil ein Themenfonds, der kann sich halt auch nicht von den konjunkturellen Gegebenheiten des jeweiligen Landes dann eben entziehen. Ja. Und auch wenn das Thema wirklich ein, man sagt ja immer so Megathema, also ein langfristiges Thema ist, aber sagen wir mal dann 30% China, dann war das dieses Jahr halt dann einfach nicht Performance fördern. Das muss man halt dann einfach wissen, dass wenn man als Portfolio-Manager so sein Gesamtportfolio anschaut, dass man vielleicht sagt, gut, da bleibe ich dann drin, aber dann nehme ich halt nicht nochmal ein China-Fonds mit auf oder ich baue dann meine sonstige asiatische Quote ab. Das sind so die Dinge. Im Prinzip muss jeder Themenfonds genauso analysiert werden wie jeder andere Fonds dann eigentlich auch.
Ja, ihr seht schon, deshalb hat es Profis wie Ariane, die sich jeden Tag damit beschäftigt, um eben diese ganzen Tipps und Tricks umzusetzen, ob das jetzt die Größe von so einem ETF ist, wie nachhaltig ist nachhaltig. Ja, und habe ich denn Klumpenrisiko, dass ich mich gar nicht diversifiziere, sondern eben noch mehr von dem, was ich eh schon habe, gekauft habe. Ja, vielen Dank schon mal, Ariane, für deine Insights. Das ist, wie wir wieder mal merken, ETFs ist immer wieder ein spannendes Thema, aber natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, wie man das integriert. Ihr habt ja einen langfristigen, erfolgreichen Ansatz und seid dabei, das umzuwälzen. Das macht ihr auch sehr erfolgreich. Aber es geht nicht,
vielen Dank.
Ja, man muss schon genau hingucken.
Richtig, no? Genau.
Auf da jeden muss Fall. Genau hingucken. Wie im echten Leben. Ja. Und von daher, wenn ihr da weiter noch mehr Informationsbedarf habt, gerne mal auf die Seite von DJE direkt gehen. Da seht ihr dann noch ein Bild von der Ariane. Das findet ihr aber auch bei uns auf der Webseite, auf unserem Podcast. Und ihr wisst ja, wir schreiben immer diese Themen auf unserer Webseite. In unserem Newsletter gibt es neue Ankündigungen wie diese. Und von daher laden wir euch gerne auf unsere Social-Kanäle an, denn wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Schöne Grüße nach Pullach, Ariane. Und until next time.
Ja, vielen Dank und gerne bald wieder. Danke, tschüss.